Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Der Dagi organisiert eine Podiumsdiskussion zur umstrittensten Vorlage von diesem Jahr, zur 10-Millionen-Schweiz. Stattfindet das Podium am Freitag, 22. Mai. Geleitet wird es von unserer Chefin, Raffaella Birrer, die nachher gerade im Politbüro gehört. Der Beat Jans hat ein Referat. Er wird ziemlich sicher über Brücken reden. Und dann werden auf dem Podium der Pascal Schmid sein von der SVP, der Rainer Eichenberger, Petra Gössi von der FDP, Lisa Mazzone von der Grünen. Das wird sicher interessant werden. Freitag, 22. Mai im Vertino, das ist im Tagegebäude. Es fängt am 7. Jahr an und wenn ihr weit dabei seid, schickt ein Mail an events@tamedia.ch mit euch 4x2 Billets verlosen. Und damit zum aktuellen Politbüro. Es ist der grosse Graben und er ist offenbar noch nicht zugeschüttet. Immer noch nicht. Der Fall von Patrick Fischer und die heftigen Reaktionen auf seine Entlassung zeigen recht eindrücklich, dass beim Corona-Thema immer noch Verletzungen rum sind. Die, die sich damals vom Staat ungerecht behandelt gefühlt haben, fordern eine umfassende Aufarbeitung der Pandemiezeit. Nicht nur eine juristisch-politische, eine moralische. Braucht es das? Ist das die Aufgabe vom Staat? Über das reden wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Zu Gast sind Raffaella Birrer, habe ich ja schon angekündigt, Jacqueline Büchi und Fabian Renz. Ich heiße Philipp Joser, hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Kann mir zuerst mal jemand erklären, warum die Eishockey-WM immer erst im Mai stattfindet?
Du bist im falschen Podcast, Philipp.
Netter Versuch, Jacqueline, Fabian. Betretenes Schweigen. Ich kann euch auch sagen, warum ihr schweigt. Das kann ihm niemand erklären. Warum, wenn es schön draußen wird und warm, immer noch Eishockey gespielt wird. Aber das ist auch nicht direkt das Thema, aber eingeführt ist es. Es geht heute um das Eishockey-Nationalteam, respektive um den ehemaligen Trainer von diesem Team, den Patrick Fischer. Er ist im Zentrum von einer grossen Kontroverse. Er hat es alle mitbekommen, er hat das Covid-Zertifikat gefälscht und ist mit dem nach Peking zu den Olympischen Spielen gereist. Oder druckt es gross geworden ist, ist er entlohnt worden. Kleine Umfrage unter der Runde. Findet ihr die Entlassung richtig?
Also es ist sicher eine relativ drastische Massnahme. Jetzt da von der Vorgesetzten von Patrick Fischer. Wie du ja schon gemerkt hast, Philipp, bei deiner Einstiegsfrage bin ich nicht unbedingt vom Fach, was Eishockey angeht. Aber ich glaube, ich habe von dieser Welt doch so viel verstanden, dass so ein Trainer halt nicht nur eine sportliche, sondern auch eine repräsentative Funktion hat. Und offensichtlich ist man beim Eishockey-Verband jetzt zum Schluss gekommen, dass der Patrick Fischer die Aufgabe als Repräsentationsfigur nicht mehr glaubhaft wahrnehmen kann.
Ich glaube, mir geht es nämlich gleich wie Fabian. Ich bin auch nicht vom Fach im Eishockey, aber ich glaube, man kann das auf einer grundsätzlicheren Ebene beurteilen. Und ich glaube, die Beurteilung ist nicht so trivial und einfach, wie jetzt viel tönt auf beiden Seiten. Ich finde, es stellen sich anspruchsvolle Fragen zum Thema Schuld und wie man Buss tut, was eine richtige Buss ist. Grundsätzlich finde ich aber den Entscheid schon richtig, weil es ist doch kein Kavaliersdelikt gewesen, was er gemacht hat. Fabian hat es gesagt, als Trainer hat er eine Vorbildfunktion, stellen sich hohe Ansprüche an die Integrität von solchen Figuren. Und durch das, dass er sich bewusst nicht gegen Covid geimpft hat und sogar den Verband und alle hintergangen hat mit dem, hat er auch seine Mannschaft, also die, die ihm hochgradig vertraut haben, eigentlich hintergangen. Das ist ein schwieriges Verhalten. Für einen Trainer hat sie ja nachher auch lange verschwiegen und es ist mehr per Zufall rausgekommen. Nicht, weil er sich irgendwie proaktiv dafür entschieden hätte, um jetzt hier einen Tisch zu machen, sondern nur auf Druck hat er das gemacht. Dazu kommen die ganzen Ethikansprüche, die sich der Sport grundsätzlich stellt. Da gibt es irgendwo durch eine Nulltoleranz, weil wenn man da mal anfängt, wo einen führt, wie geht es weiter? Also ich glaube, aus dieser Perspektive ist es ein richtiger Entscheid gewesen, wenn auch ein bisschen komisch vom Verband, dass er sich zuerst voll hinter ihn gestellt hat und nachher, wo der öffentliche Druck und der Druck aus der Sportwelt so gross geworden ist, dass der Verband gar nicht mehr anders hätte können, dort haben sie ihn dann fallen gelassen. Also insgesamt finde ich, der Verband hat gar keine gute Falle gemacht in dieser Geschichte.
Jacqueline, bist du vom Fach?
Ich habe als junge Radiopraktikantin regelmässig an die Best of Seven ins Fanzelt, irgendwie bei den Kloten Flyers. Das kann ich beitragen. Aber das
ich glaube, das ist mehr als alle
anderen. Es ist dort aber dann nicht primär um Fragen von der Integrität und so gegangen. Kann man vielleicht noch anfügen. Die Gespräche, die ich dort geführt habe, haben ein bisschen ein anderes Niveau gehabt, meistens. Ja, jetzt willst du von mir auch noch etwas hören, gell?
Sehr gerne.
Ich finde es das erste Mal schön, wie differenziert das wir alle sind. Das ist etwas, was ich ein bisschen vermisst habe in dieser Diskussion. Eben, ich glaube auch, es ist nicht eine Frage, die man irgendwie einfach kann mit Ja oder Nein beantworten. Es ist klar, dass das, was er damals gemacht hat, dass das falsch war. Wenn er aufgeflogen wäre, dann wäre das ganze Team mutmaßlich disqualifiziert worden. Ich finde, er ist eben dort ein höchstes Risiko eingegangen, auch für sein Team, ganz abgesehen von der gesundheitlichen Komponente, wo man vielleicht nachher auch noch schnell darüber redet. Ich glaube, wenn es um die Frage geht, hat er darum zwangsläufig müssen entlassen werden, dann finde ich das ein bisschen schwieriger, absolut zu beantworten. Also ich hätte jetzt auch ruhig können weiterschlafen können, wenn er weiter Trainer von diesem Team gewesen wäre, wenn man die Diskussion geführt hätte, aber während er weiter die Position gehabt hätte. Dort geht es eben wieder fest um die Frage, wie hat sich das sportlich auch ausgewirkt, wie hat sich das auf Teamdynamik ausgewirkt. Das kann ich nicht beurteilen. Es geht auch um Fragen von der Mediendynamik. Und es ist eigentlich etwas ganz Ähnliches, wenn ein Politiker sich irgendetwas zu Schulden kommen lässt und es dann um die Frage geht, muss er wegen dem zurücktreten. Dort geht es nämlich um sehr viel mehr als um das Vergehen an sich, sondern auch um die Frage, ist er noch glaubwürdig in der Öffentlichkeit? Und ich glaube, das ist auch in diesem Fall eine Frage, die sich stellt.
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob wir jetzt quasi den gravierendsten Aspekt schon erwähnt haben. Oder? Also du, Raphael, hast erwähnt, eben, dass er sich nicht hat impfen lassen, darüber nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber mir scheint, das grösste Problem ist ja, dass er ein Impfzertifikat gefälscht hat und damit auch die Olympischen Spiele 2022 in Peking gereist ist. Und jetzt mal ganz unabhängig von Corona oder nicht Corona, ein amtliches Dokument fälschen, das ist nicht unbedingt das Kavaliersdelikt. Oder? Also, viele von uns kennen die Situation, dass man in ein anderes Land reisen will und dann plötzlich relativ kurz vor dem Abreisetermin merkt, ups, mein Reisepass ist ja nicht mehr gültig oder läuft demnächst ab. Oder? Und die Frist zum Erneuern ist knapp oder vielleicht zu knapp. Und also man stelle sich mal vor, man würde dann einfach finden, ja gut, dann stelle ich halt eine Fälschung her von einem gültigen Pass. Oder? Also, da würde wahrscheinlich niemand sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm, sondern ja, also gerade wenn man es dann noch mit einem Land wie China zu tun hat, da können die Reaktionen heftig sein. Ja, also da muss ich schon sagen, da ist der Herr Fischer sehr weit gegangen, oder?
Zahlt er das Zertifikat mit Bitcoin? Hättest du es auch können, Fabian?
Nein, wäre überfordert gewesen.
Du bist safe. Die eine grosse Frage ist die, ob er hat sie entlohnt oder nicht. Die andere Frage, die ist lustigerweise auch bei mir daheim, im Essenssee, ist jetzt mehr als einmal recht hart diskutiert worden. Und zwar ist das die vom Öffentlichmachen von diesem ganzen Fall. Der Journalist, der die Geschichte öffentlich gemacht hat, hat ein Porto machen über Herrn Fischer, über Patrick Fischer und hat dann beim Mittagessen von dem erfahren. Und mein älter Sohn findet das voll daneben, dass der das nachher ins Fernsehen gebracht hat. Ist es daneben oder hat er mir das auch gemacht, wenn uns Patrick Fisch das erzählt hat?
Auch das finde ich im Fall sehr eine anspruchsvolle Frage. Philipp, es ist so, es geht um das Verhältnis zwischen einem Berichterstattungsgegenstand und der Person, die darüber berichtet. In unserem Fall ist das ja auch mit der Politik. Aber das ist sehr vergleichbar, wie wenn es im Sport mit den Sportjournalisten, wenn es um das geht. Einerseits lebt ja die Berichterstattung von der Nähe. Also, dass man den Berichterstattungsgegenstand, die Personen gut kennt, dass die einem auch vertrauen, auch Sachen anvertrauen, dass man bei weitem nicht alles schreibt, was man weiss. Das gilt auch für uns in der Politik. Also, wir wissen ganz viel über Politiker, wo nicht alles in der Zeitung oder auf unseren Online-Plattformen steht. Und jetzt habe ich mit dem ja ein bisschen den Grundsatzkonflikt oder die Grundsatzkonstellation beschrieben. Jetzt in diesem spezifischen Fall, stellt euch einfach vor, was los gewesen wäre, wenn bekannt worden wäre, dass SRF das gewusst hätte und nichts aus dem gemacht hätte. Also, dass einfach irgendwo durch verschwiegen hätte. Das wäre ja auch sehr schwierig gewesen. Dann hat sich SRF wie so ein bisschen gemein gemacht mit dem Fischer und mit dem Verband. und wer nicht mehr als unabhängige Instanz, wo der Journalismus ja ist und sein soll, wahrgenommen worden.
Also wenigstens in dieser Frage sind wir alle da in der Runde, Expertinnen und Experten, was das Verhältnis zwischen Quellen und Medien angeht. Aber trotzdem, wie es jetzt Raffaella gerade dargelegt hat, oder, es ist sogar für uns sehr schwierig zu beantworten, wie man sich in so einer Situation verhalten muss. Es ist leider bei uns Medien ein bisschen weniger eindeutig als für einen Pfarrer. Also wenn der Herr Fischer wäre in die Beichtkabine gehen, dass dem Herr Pfarrer beichten, dass er da mit einem gefälschten Covid-Zertifikat umkreist ist, dann für den Pfarrer wäre der Fall klar, er darf über das nicht reden.
Der immer einen Rosenkranz und gut ist.
Genau, ja. Und bei uns ist das schwieriger, wie man dann in so einem Fall mit so einer Information umgeht.
Hast du es gebracht, Jacqueline?
Ja, ich finde das auch ganz eine schwierige Frage. Ich habe den letzten Tag mit vielen Leuten über das diskutiert. Vielleicht lohnt sich ein Blick darauf, was andere Leute sagen, wo zum Beispiel Geschäftsführerin vom Schweizer Presserat, die hat in einem Interview beim Branchenportal persönlich bezweifelt, ob die Enthüllung durch ein überwiegend öffentliches Interesse gerechtfertigt oder deckt gewesen ist. Dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, sonnenklar ist das deckt gewesen. Und ich glaube, das bildet ein bisschen ab, was für Diskussionen auch redaktionsintern stattgefunden hätten, wenn wir die Information gehabt hätten. Ich kann jetzt hier nicht sagen, wie wir entschieden hätten. Ich glaube, wir hätten das intensiv diskutieren müssen. Das ist ja immer eine Abwägung in so einem Fall. Und ich glaube, es ist eine Abwägung, wo halt in diesem Fall jetzt gleich wieder viel mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Der Fabian hat vorher, als es um die Fälschung des Dokuments ging, hat er gesagt, ja, jetzt stellen wir mal uns vor, es wäre unabhängig von Corona passiert. Aber ich glaube, das ist der springende Punkt, wenn man jetzt auch sieht, wie die Fronten verlaufen in dieser Diskussion. Dann gibt es die, die sagen, das ist ganz eine schlimme Verfehlung, weil er sich da quasi ganz viel Schuld aufgeladen hat. Ich muss jetzt nicht die ganze Argumentation runterbeten, aber im Zusammenhang mit diesen Schutzmassnahmen. Und dann gibt es die andere Seite, die ihn dafür feiert, quasi, dass er sich von diesen Massnahmen nicht unterjochen lassen hat. Und ich glaube, man kann leider diese Diskussionen fast nicht losgelöst von dem führen. Weil am Schluss muss man entscheiden, gibt es ein überwiegend öffentliches Interesse oder nicht? Und das hängt ganz direkt damit zusammen, für wie schwerwiegend man diese Verfehlung in diesem Moment hält.
Es war schon eindrücklich, zu sehen, wie da sofort fast explosiv etwas hochgekocht ist. Also etwas, das so mitgeschwungen hat, ist schon ein Vorwurf der damaligen Massnahmengegner, dass die Medien intensiv mit dem Staat zusammengearbeitet haben. Also, dass die Medien irgendwie Teil dieser Gegnerschaft sind. Und ich habe es aus einer journalistischen Perspektive, wie wir jetzt diskutiert haben, aber auch aus einer soziologischen Perspektive sehr interessant gefunden, weil es halt einfach recht deutlich so unter dem Brönnglas jetzt in dieser Diskussion aufgezeigt hat, dass immer noch etwas schlummert aus dieser Covid-Zeit. Also, dass wir als Gesellschaft das sehr offensichtlich noch nicht verarbeitet haben. Wir haben wie irgendwie einfach so den Deckel drauf da, was irgendwo durch auch verständlich ist, weil das ist eine intensive Zeit gewesen, es ist eine lange Zeit gewesen, die Pandemie. Irgendwann haben einfach alle genug gehabt, also auf beiden Seiten. Und dann hat man wie gefunden, hey, jetzt einfach Schwamm drüber, das ist jetzt gesehen, obwohl sich zwei weitestgehend unversöhnliche Lager gegenübergestanden sind. Und jetzt ist das in dem Fall Fischer wieder voll explodiert.
Eine zusätzliche Komponente ist ja noch, dass es ein SRF-Journalist war, der das aufgedeckt hat. Wir haben gerade heute beim Mittag schnell darüber diskutiert, wie wäre eigentlich der Fall verlaufen, wenn das ein Journalist von der linken WOZ gewesen wäre oder von irgendeinem Regionalblättli, hat das die gleiche Dynamik entfaltet? Weiß es nicht, aber ich glaube, wir haben da wirklich so eine Gemengelage, wo das Ganze besonders explosiv macht am Schluss.
Du hast gesagt, Raphael, die Diskussion sei unter dem Deckel behalten worden, dass in den Kommentaren und in der Reaktion auf die Geschichte, dass es so heftig wird, ist aber trotzdem nicht absehbar gewesen. Es ist 6 Jahre her jetzt, seit die Pandemie angefangen hat.
Es ist 6 Jahre her, aber ich glaube, diese Diskussion als Trigger hat eben wie so die zentrale Problematik auch von den damaligen Auseinandersetzungen auf den Punkt gebracht. Nämlich, muss das Individuum, obwohl es vielleicht selber andere Überzeugungen hat, gewisse Opfer oder Leistungen erbringen zum Wohl der Allgemeinheit, der Gesamtgesellschaft? Also kann man einzelne Bürger dazu zwingen, etwas zu machen, indem man eben einfach hart sanktioniert wird, wenn man es nicht macht? Mit dem Ausschluss aus dem öffentlichen Raum oder jetzt eben wie im Fall Fischer mit einer sehr hohen Buße von, glaube ich, 39'000 Franken. Und das macht das Ganze so emotional, weil es wirklich der Kern der individuellen Freiheit eigentlich berührt.
Du hast von zwei unversöhnlichen Lagern geredet, die sich einander gegenüberstehen. Eine Frage, die sich für mich schon auch stellt, ist, wie gross sind die beiden Lager? Also mein Eindruck ist, dass so der Hartkern von dem Lager, wo findet, das ist alles jenseits von Gut und Böse gewesen, was man dort gemacht hat, das ist krassestens übergriffig gewesen und sowieso die Impfung wirkt nichts und das Coronavirus ist nie schlimm gewesen und so. Also das Lager gibt es. Mein Eindruck ist allerdings auch, es ist sehr eine lautstarke Gruppe. Eine, die sich weit über die eigenen Lagergrenzen raus Gehör verschaffen kann. Und dann, klar, dann gibt es natürlich zum Teil Gegenreaktionen von den anderen. Aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Bubble-Wahrnehmung zugegeben. Aber ich habe den Eindruck, viele Leute sehen das jetzt schon nicht mehr so wahnsinnig emotional. Es gibt aber die zurückgebliebenen Verletzungen bei einem Teil der Leute und für die ist es überhaupt nicht abgeschlossen und eben die kommen dann alle zu Gumpen, oder wenn so ein Fall Fischer ist.
Ich glaube schon, Fabian, dass auf dieser Seite von denen, die sich an die Regeln gehalten haben, dass da nicht so viel zurückbleibt, weil die haben ja einfach nachher zum Guru normal übergehen. Aber bei den anderen, die sich gängelt und ausgeschlossen gefühlt haben, ich glaube, dort ist schon etwas zurückgeblieben. Und das merkt man ja auch, so die grundsätzliche Skepsis gegenüber Behörden, staatlichen Institutionen, das ist etwas, was sich wie so als grundsätzliche Haltung über diesen Teil der Bevölkerung gelegt hat. Nicht nur über den Lautstark.
Würde ich nicht in Abrede stellen, eben, ich denke, dass das Grüppli ist ein bisschen weniger gross, als es vielleicht der Anschein macht aufgrund der Wortmeldungen.
Also ich habe es schon noch interessant gefunden. Im einen Artikel haben wir eine Umfrage gemacht, die nicht repräsentativ ist. Das ist sie nie, wenn wir Umfragen im Artikel drin haben. Aber gleich gibt es so ein bisschen ein Stimmungsbild. Und dort haben wir die Frage gestellt, ob wir im Fischer seine Entlassung begrüssen. Und dann war eine mögliche Antwort gewesen, ja, es geht um die Glaubwürdigkeit und das andere, nein, es ist nicht verhältnismässig. Und dort haben über 5'000 Leute mitgemacht und es war also 51-49% gewesen. Also es ist schon eine rechte Spaltung.
Da dazu passt, dass in der Pandemie ja auch regelmäßig erhoben wurde, wie die Leute zu diesen Massnahmen vom Bundesrat stehen. Und dort ist bei mehreren Umfragen, wenn ich mich richtig erinnere, hat man so eine Dreiteilung gesehen. Etwa ein Drittel, der gefunden hat, es geht zu weit. Etwa ein Drittel, der gefunden hat, es ist etwa gut. Und etwa ein Drittel, der gefunden hat, geht zu wenig weit, also wo gern weitergehende Einschränkungen gehabt hätten, mehr Masken, mehr Lockdown und so weiter, frühere Impfungen von Kindern. Und ich glaube auch, dass die Gruppe, die damals gefunden hat, die Massnahmen gehen zu weit, dass bei denen die Pandemie am meisten nachwirkt. Ich glaube, dort, das ist auch nicht der ganze Drittel, aber es gibt einen Teil von diesen Leuten, die sich fast schon losgelöst hat von der Gesellschaft, wo es sind ja in dieser Zeit eigene Schulen gegründet worden und Zeug und Sachen. Also diese Strukturen gibt es zum Teil weiterhin. Das ist eben vermutlich ein kleiner Teil. Dann glaube ich aber schon auch, dass in den anderen Gruppen auch irgendwie nachwirkt. Das merkt man dort, es ist vorher glaube ich schon gesagt worden, wenn es ums Vertrauen gegenüber gewissen Institutionen geht, vielleicht teilweise. Man merkt auch, wenn es ums Vertrauen geht gegenüber Medien.
Wo das Vertrauen auch gelitten hat, glaubst du?
Punktuell, ja. Oder dass man die Diskussionen anders führt. Also ich erinnere mich, dass man in der Pandemie zum Teil, dass ich von Leuten gefragt worden bin, die jetzt nicht irgendwo in einer Verschwörungsecke ist, oh, wer sagt denn euch, was ihr eigentlich müsst schreiben und so. Und also was für mich recht erschreckend war. Aber ich glaube schon, dass sich dort viele Leute irgendwie recht grundsätzliche Fragen gestellt haben und sich irgendwie nicht gut abgeholt gefühlt haben. Und ich glaube, dass das bis heute irgendwo nachwirkt.
Was ich auch interessant finde, du hast die Umfragen erwähnt, Jacqueline, dazu passen ja auch die drei Abstimmungen, die wir in der Schweiz hatten über das Covid-19-Gesetz. Ist interessanterweise, obwohl die in verschiedenen Phasen der Pandemie stattgefunden haben und obwohl sich die jeweiligen Gesetzesänderungen auch vom Inhalt her stark unterschieden haben, ist der Ja-Stimmenanteil immer etwa gleich gross gewesen, oder so etwas über 60%. Das deckt sich ungefähr oder mit dieser Bestandesaufnahme, dass wir wahrscheinlich so ungefähr zwei Drittel Leute hatten, die entweder gefunden haben, ja, ist okay, so wie es läuft, oder gefunden hätten, man müsste eigentlich noch mehr machen. Und ein gutes Drittel, wo klar gefunden hat, es geht zu weit.
Vielleicht noch ergänzend zu dem, was ihr beide gesagt habt. Zuerst zu dir, Jacqueline. Was du sagst, hast du aus dem privaten Umfeld gehört. Ich finde schon, also neben dem, dass es keine gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung gegeben hat, hat es auch keine mediale Aufarbeitung gegeben, also eine Aufarbeitung von der Rolle der Medien und wie die Medien berichtet haben. Dort haben sich sehr viele Leute und eben nicht nur Massnahmengegner, die expliziten, sondern auch eher gemässigte Leute, haben sich von den Medien schlecht abgeholt gefühlt. Es hat einen rechten Gleichschritt gegeben in der Medienberichterstattung. Es hat einen rechten Wettbewerb, um immer noch schärfere Massnahmen geben.
Aber auch vieles war am Anfang, oder? Weil, je länger die Pandemie gelaufen ist, desto viel breiter sind die Medien doch geworden.
Nein, ich finde, das hat sich, in meiner Erinnerung hat sich das recht lang so durchgezogen, dass es auch wenig oppositionelle Stimmen gegeben hat, dass man sich auf den Redaktionen eigentlich recht einig ist und dass die Einigkeit eben auch nicht nur innerhalb der Redaktionen war, sondern auch mit den Behörden gerade noch. Und das, glaube ich, hat schon vielen Leuten so ein bisschen den Eindruck vermittelt, da ist so eine mächtige vierte Gewalt plus noch die Behörden, die eigentlich alle so im Gleichschritt laufen. Eben, das war mehr aber eine Klammer gewesen, zu dem, was du vorher gesagt hast, Jacqueline.
Wenn ich auf die Klammer auch noch mal schnell etwas darf sagen, ich weiss ein bisschen, was du meinst. Ich finde es auch wichtig, dass man das im Nachhinein analysiert und glaube auch, dass das zu wenig passiert ist. Gleich ist es jetzt, kann man relativ einfach sagen, ja, man hätte doch müssen und können. Das war eine Pandemie, die so wir alle noch nie erlebt haben, wo der Wissensstand am Anfang ganz ein anderer war als der, den man jetzt hat. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Plus, eben, ich habe vorher gesagt, dass ich im privaten Umfeld die eine oder die andere Stimme die richtig gehört habe. Aber was mir eigentlich viel mehr eingefahren ist damals, ist, wenn man über das Thema geschrieben hat, und zwar irgendwie egal, wie man darüber geschrieben hat, ist es einem von allen Seiten um die Ohren geflogen. Ich erinnere mich, dass ich ein Porträt gemacht habe vom Impfchef, vom Christoph Berger. Der war offensichtlich für die Impfung als Impfchef, hat aber eine relativ pragmatische Haltung.
Das hilft.
Sonst hat er eine recht
schlechte Ich sage es darum, weil er in gewissen Fragen so ein bisschen pragmatischer war. Ich glaube, wenn es um Kind gegangen ist und so. Und ich habe dort irgendwie ein Porträt über den geschrieben. Und dann hatte ich also auch Anrufe von Leuten, die gefunden haben, diese Massnahmen gehen viel zu wenig weit und wie man es wagen kann, so einem eine Plattform zu geben und der, der quasi alle unsere Kinder da irgendwie als Messer liefert und so. Ich möchte einfach das nochmal in Erinnerung rufen, wie man dort von allen Seiten brutal unter Druck gestanden ist. Und ich glaube, das hilft auch, oder das ist wichtig, um sich das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten für die weitere Diskussion, wenn man sich wieder in das hineinversetzt.
Du hast gesagt, Raphael, es hat nie eine mediale Aufarbeitung gegeben und auch nie eine gesellschaftliche Aufarbeitung. Eine gewisse Aufarbeitung auf dieser Zeit hat es aber schon gegeben. Könnt ihr mir mal sagen, was denn gemacht worden ist, was angeschaut worden ist?
Ja, es ist noch interessant, oder? Also, das Bundesamt für Gesundheit führt auch bis heute eine eigene Homepage mit dem Titel «Aufarbeitung der Corona-Pandemie». Und es wird da eine lange Liste an verschiedenen Berichten und Untersuchungen geführt, wo es eben um die Aufarbeitung geht. Also, nur ein paar Beispiele. Also, das Staatssekretariat für Wirtschaft hat die Wirksamkeit von einzelnen nicht-pharmazeutischen Massnahmen auf den Pandemieverlauf untersucht. Also, Zugangsbeschränkungen, Schliessungen oder einer Maskenpflicht. Dann hat die Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat mehrere Analysen zu verschiedenen Aspekten der Pandemiebewältigung durchgeführt, unter anderem eine Evaluation zur Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch das BAG in der Corona-Krise. Es gibt Nationalfondsstudien, wo sich mit der Akzeptanz der einzelnen Corona-Massnahmen in der Bevölkerung auseinandersetzen. Also es sind da ganze Reihen von Untersuchungen gemacht worden oder laufen zum Teil sogar immer noch. Was es nicht gibt, ist so das Opus Magnum, oder? Also irgendwie so eine umfassende Untersuchung, die all die Aspekte unter einen Hut gebracht hätte. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, wo auch quasi der Absender so allgemein akzeptiert gewesen wäre, dass das auch alle Seiten als unabhängige Aufarbeitung könnten akzeptieren, oder? Weil da sehe ich das grosse Problem, oder? Weil es gibt einfach relativ viele Leute, ist mein Eindruck, die als echte Aufarbeitung nur das akzeptieren würden, was so von den Resultaten her dem entspricht, was sie sowieso schon immer gefunden haben, oder? Und je nachdem, wer dann so eine Aufarbeitung in Anführungszeichen würde durchführen, würde es dann heißen, ja kein Wunder, wenn der und der so eine Untersuchung macht, dann hätte ja das und das müssen dabei rauskommen, oder? Also ich glaube, es wird vielleicht einmal, wenn man so will, Aufgabe für Historiker oder Soziologen in 40 oder 50 Jahren, wenn man dann wirklich mit sehr viel Entspannung kann auf das Thema zurückblicken, vorausgesetzt, es hat bis dann in neue Pandemien oder Katastrophenfälle gegeben.
Der Fabian hat es jetzt gesagt, es hat eine ganze Reihe von so gezielten Berichten gegeben von Aufsichtsorganen. Was es nicht gegeben hat, ist so eine grosse, alles umfassende Untersuchungskommission, also ein PUC, wie es zum Beispiel beim Untergang von der CS gegeben hat. Und in diesen Berichten, das finde ich schon noch wichtig, darum holt es viele Leute nicht ab. Es sind aber sehr wichtige Berichte, weil es dort um Learnings geht aus dieser Zeit, also auch für die Behörden, wie sie es in Zukunft könnten besser machen. Dort ist der Fokus auf so, ich würde mal sagen, eher so technokratisch-prozeduralen Aspekt gelegen. Also wie haben die Behörden und die unterschiedlichen Gremien zusammengearbeitet? Könnte man das noch optimieren in Zukunft? Welchen Erfolg hat der Vollzug von diesen Massnahmen gehabt? Also eben, der Fabian hat es gesagt, das sind Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat, die sich eingehend mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben, auf der nationalen Ebene. Und dann hat es da diverse Berichte gegeben und gleichzeitig aber auch auf der kantonalen Ebene, weil Kantone sind ja für den Vollzug zuständig gewesen, was Schulen, Spitäler und so weiter betroffen hat. Und auch dort hat man natürlich geschaut, ist das übertrieben gewesen, ist es richtig gewesen, wie ist es mit der Sterblichkeit, was hat man durch die Massnahmen können erreichen. Aber eben, die Beschreibung zeigt ja so ein bisschen, es ist mehr um eben so technische Ablaufsachen, Zusammenspiel von Behörden gegangen und weniger so um die gesamtgesellschaftliche Dimension oder das Emotionale, das sehr stark Emotionale, das ja auch in dieser Pandemie drin gesteckt hat, weil jeder Einzelne und jede Einzelne betroffen war. Und das ist nicht irgendwie in einer Systematik oder so aufgearbeitet. Es hat ja auch in unterschiedlichen Ländern die unterschiedlichsten Ansätze gegeben, wie man das gemacht hat. In der Schweiz hat man sich immer auf den Standpunkt gesetzt, das hat Fabian vorhin erwähnt, mit den Abstimmungen. Man hat 3 direkt demokratische Abstimmungen gehabt, was weltweit wirklich einzigartig war. Also dort hat der Bundesrat sich sicher sein können, haben alle Behörden sich sicher sein können, dass sie die Bevölkerung auf ihrer Seite haben, weil das direkt demokratisch legitimiert war. Der Fabian hat es gesagt, mit diesen Mehrheiten um die rund 60%, also 2/3 von der Bevölkerung hinter sich haben. Das ist relativ komfortabel, wenn man das weiss. Also das war sicher ein wichtiger Effekt gewesen, warum man nachher dann nicht zu dringend Bedürfnis gehabt von Seiten der Politik, zum sagen, wir schaffen es noch gesamtgesellschaftlich auf, weil da ist ja schon einiges passiert. Aber eben, wir haben es gesagt, 60% Mehrheit bedeutet, 40% hat man mit dem nicht abgeholt. Und das sind Leute gewesen, das hat so fest ins Privatleben eingegriffen, Leute, die in dieser Zeit eigentlich marginalisiert worden sind, also am Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind, weil sie nicht mehr haben dürfen teilnehmen im öffentlichen Leben. In der Familie hat es Probleme und Streitigkeiten gegeben. Und ich glaube schon, dass da einfach noch sehr viele Verletzungen rum sind aus dieser Zeit.
Vielleicht einfach noch zum Ergänzen, vieles ist schon gesagt, man hat ja dann durchaus konkrete Massnahmen abgeleitet, auch zum Teil aus diesen Berichten und Evaluationen. Man hat den Pandemieplan aktualisiert, man hat das Epidemiegesetz revidiert und möchten das nächste Mal die übertragbaren Krankheiten oder die Überwachung der übertragbaren Krankheiten besser im Griff haben. Man möchte dafür sorgen, dass die Expertinnen und Experten künftig rascher beizogen werden können.
Kein Fax mehr, nehme ich an, oder?
Wir hoffen es. Ja. Nein, ich glaube, das ist Geschichte. Man hat auch Massnahmen getroffen, um die Versorgungssicherheit zu stärken. Aber eben, wie ihr gesagt habt, das ist alles nicht auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und ich habe auch das Gefühl, nur schon diese Aspekte sind dann auch medial zum Beispiel ein bisschen unter dem Radar geflogen. Das war jetzt nichts, was dann noch gross diskutiert worden wäre. Vielleicht auch, weil dann nachher gerade der Ukraine-Krieg angefangen hat. Vielleicht auch, weil wir halt die Nase voll haben von diesen Diskussionen und gehofft haben, man kann wieder über etwas anderes reden.
Aber eben nicht nur mehr als Medien, sondern wir haben ja auch gemerkt, das stößt gar nicht mehr auf ein Leserinteresse.
Ich habe
das
gemeint, ist ja schon recht, als Gesellschaft, ja, ja beide,
das ist ja schon recht faszinierend, oder? Dass das Interesse nachher so schnell abgeflaut ist, weil alle Leute gefunden haben, lasst uns in Ruhe mit dem, das haben wir hinter uns, das
zum
wollen wir
Glück
gar nicht mehr.
Zum Glück ist es vorbei, genau.
Also wir hoffen natürlich trotzdem, dass der Podcast mit grossem Interesse
gelöst. Jo, jetzt Fabian. Findet ihr denn, es wäre die Aufgabe vom Staat, auch so gesellschaftliche Aspekte von so einer Pandemie aufzuarbeiten und die Verletzungen wie zu erkennen, die da offensichtlich rum sind?
Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Mühe, um mir etwas Konkretes darunter vorzustellen. Vielleicht auch einfach noch einen Seitenblick auf Deutschland. Das finde ich noch interessant. Dort hat die amtierende Regierungskoalition ja beschlossen, dass sie eine Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie einsetzt. Also das hat sie nicht nur beschlossen, das hat sie auch gemacht. Die Kommission ist aktiv. Die hat jetzt schon verschiedene Anhörungen durchgeführt mit sehr bekannten Menschen wie Christian Drosten, also dem Immunologen, der ja sehr präsent war während der Pandemie medial. Die Anhörungen sind auch öffentlich, also die kann man sich anschauen auf YouTube oder wo auch immer. Und gerade jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, findet wieder so eine öffentliche Anhörung statt, also wo es um die Rolle von der Bundeswehr geht während der Pandemie. Und für mich zeigen sich da auch so ein bisschen Grenzen von so einem Format, oder? Weil wir sind jetzt schon vielfach auf den sozialen Medien so zusammengestellte Schnipsel untergekommen, die sind so heiss, so macht Drosten die AfD fertig, oder? Und dann werden einfach so Antworten vom Herrn Drosten zusammengeschnipselt. Fragen hört man gerne nicht, aber es wird dann irgendwie suggeriert, dass er jetzt gerade der AfD die Hosen runtergezogen hat, oder das Gegenteil natürlich auch. So macht die AfD den Lügner fertig, und dann werden da einfach Vorwürfe von diesen Rechtspolitikern zusammengestückelt. Also, das könnte man ja sagen, ist eine Art gesellschaftliche Aufarbeitung, aber von mir aus gesehen funktioniert sie nicht so richtig.
Ich verstehe jetzt unter dem keine gesellschaftliche Aufarbeitung. Ich finde, das kann ein wichtiger Bestandteil sein von einer Gesamtschau. Aber wenn es eigentlich wirklich um die gesellschaftlichen Verletzungen geht, die jetzt wiederholt angesprochen worden sind, dann müssen wir ja wirklich eigentlich die Leute, die sich verletzt fühlen, irgendwie zusammen an einen Tisch oder weiss auch nicht wo setzen und schauen, dass die miteinander reden. Ich glaube, da hat es in verschiedenen Ländern und auch ganz vereinzelt in der Schweiz so Initiativen gegeben, meistens von irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich weiss jetzt nicht, wie viel das die dann am Schluss gebracht haben, aber du hast gefragt, Philipp, ist es dann die Aufgabe vom Staat, um das zu machen? Und ich glaube, der Staat hat in der Pandemie in die Privatsphäre der Menschen eingegriffen, darum hat er eine Verpflichtung, um das gut aufarbeiten, was da passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass er uns alle als Händchen nehmen muss und irgendwie schauen, wie wir jetzt irgendwie in der Familie oder sonst nehmen, miteinander reden. Und einfach nur zur Vollständigkeit, weil man jetzt immer über die Leute geredet hat, die sich ausgeschlossen gefühlt haben, weil sie nicht in einen Club oder in ein Restaurant gekommen sind und so. Das ist eben, ich finde, das ist ein Punkt, wo man muss anschauen muss. Aber man muss natürlich auch sehen, wir haben damals die Kurve mit den Todesfällen. Und jedes Mal, wenn eine strenge Massnahme beschlossen wurde, ist die runtergekommen mit einer gewissen Verzögerung. Und wenn man es wieder gelockert hat, ist die wieder raufgegangen. Und dort die richtige Balance zu finden, wie viel muss man machen, dass die Kurve sich, ja, dass die nicht irgendwie, weiss auch nicht, wie hoch in den Himmel schiesst. Das ist eine schwierige Aufgabe, wo ich kein Politiker und keine Politikerin beneide, die das hat müssen machen. Und dort gibt es natürlich auch auf der anderen Seite Verletzungen, wenn man so will, wenn Leute Angehörige verloren haben, wenn die Spitäler keine Kapazitäten gehabt haben für gewisse Behandlungen und Operationen, weil die Intensivstationen voll waren. So Fälle gibt es.
Oder Risikopatienten, die sich eingeschränkt gefühlt haben wegen den anderen, die sich so bewegt haben, wie sie wollen, zum Beispiel.
Exakt. Und um dann wieder auf die andere Seite zu wechseln, wenn man dann wieder schaut, bei den Altersheimen, hat man im Nachhinein gesagt, dort ist man wahrscheinlich zu streng gewesen, weil dann zum Teil dort die Leute wieder Angehörige nicht haben dürfen besuchen. Es ist so komplex und man kann wie nicht einfach, also es ist offensichtlich nicht so, dass eine Gruppe unfair behandelt worden ist und die andere nicht, sondern es ist immer ein Abwägen von verschiedenen Aspekten und dort hat man einen Weg gefunden, wo wahrscheinlich im Großen und Ganzen nicht ganz schlecht war, aber wo trotzdem schwierige Fragen sich stellen und die müssen aufgearbeitet werden.
Was man genau dazu sagen kann, oder es hat vor 2 Jahren einmal eine Volksinitiative gegeben, wo von Massnahmenkritiker lanciert worden ist. Aufarbeitung der Hintergründe der Covid-19-Pandemie hat sich das genannt. Das war ein bisschen eine eigenartige Initiative. Also die hat die Einrichtung von einer Sonderkommission und einem Sondertribunal gefordert. Der Initiativtext ist fast so dick wie ein Telefonbuch gewesen, also bis in die letzten Verästelungen ist da erklärt worden, was die Kommission denn alles soll machen und wie sie zusammengesetzt sein soll. Die ist dann aber schon im Sammelstadium gescheitert. Oder? Also wenn jetzt da ein überwältigendes Bedürfnis rum gewesen wäre in der Bevölkerung, dass man jetzt da eben so ein Sondertribunal installiert und da zu Gericht sitzt über die Verantwortlichen während der Covid-Pandemie, dann hätte es die Initiative zumindest vermutlich an Urne geschafft, das war aber nicht der Fall.
Du, das wäre vielleicht ein Fall für Milo Rau, das Covid-Tribunal. Das wäre eine Form, wie man es machen könnte. Nein, ich möchte noch ergänzend zu dem, was Jacqueline vorher gesagt hat, sagen, das finde ich schon sehr wichtig, dass man da auch das Gleichgewicht ein bisschen, oder eben nicht das Gleichgewicht, sondern auch Mehrheitsverhältnis berücksichtigt. Der grösste Teil der Bevölkerung hat sich insofern solidarisch verhalten, als er sich hat impfen lassen, als er sich an die Massnahmen gehalten hat und so weiter. Und ja, auch auf dieser Seite sind die Verletzungen rum. Leute, die Angehörige verloren haben, weil andere sich nicht geimpft haben, weil sich Covid dann durch das schneller und härter, krasser verbreitet hat. Also das finde ich einfach noch wichtig als Ergänzung, dass man da wirklich so ein bisschen das Verhältnis wahrt. Aber du hast ja eigentlich gefragt, Philipp, was könnte denn der Staat machen?
Was muss er machen?
Oder? Ich glaube, es wäre die Aufgabe vom Staat, um so einen Prozess zu steuern. Also, ich finde, es lässt sich überhaupt nicht vergleichen vom Unrechtsgrad oder von anderen externen Faktoren her. Aber ich finde, zum Beispiel die Debatte um die Verdingkind hat ja zeigt, wie man so einen Prozess allenfalls könnte aufziehen. Dort ist Unrecht geschehen gegenüber diesen Verdingkindern und der Staat hat sich offiziell für das entschuldigt und hat Genugtuung gesprochen, Wiedergutmachung. Versteht mich nicht falsch. Ich erhebe überhaupt nicht die Forderung da, dass man irgendwie würde Gegner entschädigen oder irgend so etwas, oder dass man sich müsste entschuldigen. Aber ich glaube, dass bei so einer öffentlichen Aufarbeitung, dass das Raum geben würde für so Differenzierungen, was auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, eben nicht technokratisch und prozedural, wie ich vorher gesagt habe, sondern auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene gut gelaufen ist und was nicht. Und bis jetzt ist die Aufarbeitung ja mehr so ein bisschen so eine Selbstbespiegelung der politischen Organe gewesen. Aber eben die gesellschaftliche Komponente hat gefehlt.
Ich werde das jetzt gar nicht noch lange verlängern, nur noch schnell, weil du gesagt hast, oder die Parallele gezogen hast zu den Verdingkindern und gesagt hast, denen ist Unrecht geschehen. Dort ist ihnen halt sehr offensichtlich und eindeutig Unrecht geschehen. Und eben bei der Pandemie finde ich aus den Gründen, die ich vorher ausgeführt habe, dass man das ja nicht in Bezug auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe so kann sagen und dass darum die Sache ein bisschen komplexer ist, aber dass man miteinander redet, ist natürlich
auch genau, ganz sinnvoll. Genau, also wir haben überhaupt keine Differenz. Ich finde, es ist wie, also beide Seiten haben ja bis heute das Gefühl, dass ihnen Unrecht passiert ist, oder? Und das müsste man wirklich auseinanderpendeln und offen über das reden, als dass einfach immer der Deckel drauf
ist. Und gleichzeitig muss man bei den Verdingkindern eben auch sagen, das ist ein halbes Jahrhundert, nachdem die Sachen passiert sind. Und ich habe das früher mal gesagt in der Diskussion, es braucht da eben vielleicht auch ein bisschen zeitlichen Abstand, bis dann wirklich irgendein Gremium in der Lage wird, da eine Aufarbeitung zu leisten, die auch allgemein und lagerübergreifend anerkannt ist.
Ist es überhaupt nötig? Weißt du, wenn man jetzt sieht, wie die Emotionen nach einem, so einer, auf eine Art ein bisschen vernachlässigbarer ist jetzt ein böses Wort, aber es ist nicht ein Riesenfall. Es ist ein Eishockey-Trainer und der ist jetzt nicht mehr Trainer. Das ist schlimm und so weiter, aber es ist ja nicht irgendwie, dass die ganze Gesellschaft jetzt zu Unterabsicht kommt wegen dem. Und wenn man jetzt sieht, wie heftig die Reaktionen sind, müssen wir dann nicht sagen, komm, wir machen es doch gleich wie in unserem privaten Umfeld. Über Corona reden wir einfach nicht mehr. Das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. So ein bisschen ein pragmatischer Ansatz.
Ich glaube eben schon, dass es noch recht wichtige gesamtgesellschaftliche Lerneffekte sollte geben. Und zwar, wenn man so die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen anschaut und jetzt eben nicht Gegner und Befürworter der Massnahmen, sondern eher vielleicht auch die Altersgruppe. Das habe ich schon interessant gefunden. Anne Levy, die ja Chefin ist vom Bundesamt für Gesundheit, die hat etwa vor einem halben Jahr in einem Interview mit der NZZ eingeräumt, ja, es sind grosse Fehler passiert während der Pandemie. Und einer von diesen Fehlern hat sie gefunden, dass man die alten Leute faktisch eingeschlossen hat in den Pflege- und Altersheim und dass man dort zu wenig auf ihre Bedürfnisse gehört hat, was sie eigentlich wollen würden. Viele hätten einfach ihre Angehörigen noch einmal wollen sehen, oder? Zum Beispiel. Dass man überhaupt nicht auf das eingegangen ist. Oder dann auch bei den Jungen, bei dieser jüngeren Generation, die sich nach der Pandemie gezeigt hat. Klar, da gibt es sich überlagernde Effekte, wie zum Beispiel der Social-Media-Konsum. Aber grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die psychischen Probleme nach der Pandemie bei den Jungen sehr stark zugenommen haben. Also auch dort hat man mit diesen Massnahmen Kollateralschäden eigentlich in Kauf genommen. Und mir geht es eher um so Aspekt, weil das ist ja auch etwas, wenn wieder so etwas passieren sollte, müsste man eigentlich sehr gut darüber diskutiert haben, vorbereitet sein, wie man mit dem umgeht. Und ja, ich glaube, das, was in deiner Frage ein bisschen mitgeschwungen hat, Philipp, lohnt sich die Leute überhaupt je wieder an den Tisch bringen? Ja, also da sind teilweise schon berechtigte Zweifel, glaube ich, angebracht, eben zwischen Hardcore-Massnahmen-Gegner und Befürworter. Aber das andere meine ich, oder? Die gesamtgesellschaftliche Ebene, zum Beispiel eben mit den Älteren und den Jüngeren.
Also ich glaube, nicht darüber zu reden, ist gar nicht so eine schlechte Strategie.
ist das ein grundsätzlicher Lebensrat, den du uns hier erzählst?
Ja, es geht ein bisschen das rein. Ja, es ist manchmal effektiv, glaube ich, die richtige Strategie, gewisse Themen nicht anzuschneiden. Das Problem ist ein bisschen, was passiert jetzt, wenn es nochmal irgendeine Pandemie gibt?
Oh Gott.
Ja, ich glaube wirklich ein bisschen, oh Gott. Oder? Weil man kann sich im Moment ja eigentlich nicht vorstellen, dass es wieder so läuft wie bei Corona. Oder? Also ich habe wieder den Eindruck, der Kessel würde irgendwie explodieren, wenn es nochmal in eine ähnliche Richtung geht. Aber wie läuft es denn stattdessen? Oder? Also das wagt man sich eigentlich nicht vorzustellen. Und dann wäre man vielleicht besser aufgestellt, wenn man bis dann eben darüber geredet hätte und wenn man es wenigstens geschafft hätte, so einen gewissen Minimalkonsens darüber herzustellen, was ist richtig in so einem Fall, was ist falsch, was macht man nicht mehr so. So gesehen ist es von meiner Seite her nicht darüber reden, ein Ratschlag mit grossem Vorbehalt.
Ich glaube, in einer künftigen Pandemie wären wir wahrscheinlich institutionell ein bisschen besser aufgestellt als das letzte Mal. Man hat Lehren daraus gezogen. Aber ich habe auch das Gefühl, was gesellschaftlich passieren würde, wäre sehr, sehr schwierig. Weil der Unterschied, wir haben vorher darüber geredet, letztes Mal sind wir alle überwältigend, überfordert gewesen, haben so etwas noch nie erlebt. Man hat übrigens auch in der Politik, haben sich die Lager zuerst müssen sortieren. Zuerst ist Frau Martullo Blocher von der SVP, ist als Einzige mit der Maske im Nationalratssaal und ist dann, glaube ich, rausgeschmissen worden, wenn ich mich richtig erinnere.
Also, und hart ausgelachen.
Genau, und ist, im Nachhinein ist das ja eine verkehrte Welt, oder? Also zuerst hat man wie noch nicht können sagen, die Partei steht für das und die für das, sondern es sind alle zuerst mal geschockt gewesen und dann hat sich das angefangen zu sortieren. Und ich glaube, heute, wo man schon so eine Polarisierung hat, nicht nur in Bezug auf diese Frage, sondern auch auf viele andere, wäre das nochmal deutlich schwieriger und deutlich explosiver und auch deutlich anspruchsvoller jetzt von Seiten Bundesrat, irgendwelche Massnahmen zu kommunizieren, wie weit oder nicht weit die dann auch gehen. Also ja, ich glaube, wir können alle hoffen, dass es nicht so weit kommt.
Alle wären schon voll bereit auf das, was kommt und hätten schon ihre ganz fest vorgefasste Meinung, oder?
Ja, und ich glaube schon, das ist das, was ich vorher gesagt habe mit dieser Marginalisierung. Das hat mit den Massnahmengegnern so viel gemacht. Sie sind ja dann auch zunehmend renitenter geworden und haben sich vor allem eben untereinander vernetzt auch. Also da sind ja Netzwerke entstanden durch all, in all diesen Kanälen, in den sozialen Medien und so weiter. Und ich glaube, das wäre etwas, wo man relativ schnell könnte reaktivieren könnte, was ein grosser Unterschied wäre im Vergleich zum letzten Mal, wo es ja alle überwältigt hat.
Nur eine Klammer zu dem. Es ist ja auch nicht so, als hätten sich die Netzwerke aufgelöst, sondern in vielen Fällen sind die gerade nahtlos übergegangen und haben dann andere Politikfelder bewirtschaftet. Also man hat dann, wie gesehen, Telegram-Kanäle, wo vorher vor allem impfskeptische Inhalte geteilt haben, sind dann plötzlich irgendwie pro Russland gewesen. Und so ist jetzt sicher, trifft nicht auf alle Impfgegner zu, aber es hat dort wie ein Netzwerk, wo bestehen geblieben sind und auch sogenannte alternative Medien, die gewachsen sind seither. Also das alles spielt dort auch eine Rolle.
Nur noch kurz, über das nicht darüber reden. Das finde ich schon sehr interessant. Habt ihr auch im Umfeld irgendjemanden, der genau wisst, mit dieser Person schätze ich das Leben nicht über solche Sachen?
Wer hat das nicht?
Gut. Und noch eine zweite Frage für dich, Jacqueline, wegen diesen Russland-Freunden. Lässt sich denn der Streit auch auf einer politischen Skala überwälzen? Oder ist das alles total gemischt?
Ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Am Anfang hat sich das nicht irgendwie ummünzen lassen und dann hat es eine gewisse Sortierung gegeben. Ich glaube, es spielt immer auch eine Rolle, was man sonst für persönliche Einstellungen hat zu gewissen Fragen. Also man hat wahrscheinlich in allen politischen Lagern Ausreißer. Aber irgendwann ist es ja dann schon so gewesen, auch bei diesen Covid-Abstimmungen, wenn ich mich richtig erinnere, dass jetzt von den grossen Parteien in der Schweiz vor allem die SVP quasi gegen die bundesrätliche Politik war, dann Gruppierungen rechts von der SVP. Und dann aber vielleicht auch noch so ein bisschen ein Hufeisen, dass so ganz, ganz links am linken Spektrum, wo es so ein bisschen grün esoterisch wird, wo sich dann die beiden Lager wieder getroffen haben.
Ja, das wollte ich vorher auch sagen. Also unterschätzt nicht die politische Macht der Esoteriker.
Es passieren auch recht lustige Sachen und auf das wollte ich auch noch kurz rauswählen, wenn du die SVP erwähnst. Die Geschichte mit Patrick Fischer ist schon weitergegangen mit dem Journalist. Der Journalist war Stadionsprecher über 10 Jahre bei den Rapperswil Siliona Lakers und jetzt hat Christoph Mögeri, der bei der Weltwoche arbeitet, herausgefunden, dass der Journalist vor Jahren irgendwelche schlimme rassistische Ausfälle hatte auf Facebook und dann hat nachher der Christoph Mögeri, wo ja, wie wir uns alle erinnern, bei der Einführung des Rassismus-Strafartikels wirklich ausgesprochen harter Gegner von diesem Artikel war, in seiner aktuellen Kolumne tut jetzt sich quasi als grosser Verfechter von dieser Strafnorm geben. Das ist schon sehr interessant, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass er sich als Verfechter von dieser Strafnorm gibt. Es ist mehr so ein bisschen Häme, oder? Ihm geht es natürlich darum, den SRF-Journalisten loszustellen. Also schauen mal, wie der sich jetzt so als Saubermann aufgespielt hat im Fall Patrick Fischer. Dabei hat er quasi selber gegen den Wert der eigenen Bubble verstoßen oder mit diesen rassistischen Äußerungen. Ich glaube, es geht mehr ein bisschen in diese Richtung.
Aber damit hätten wir sauber den Bogen wieder zum Eishockey geschlagen. Allerletzte Frage. Wie fest freut ihr euch auf die Eishockey-WM, wo es dann im Mai, im Wonnemonat Mai, stattfinden wird?
Was denkst du,
Philipp? Warum ist
es
jetzt im Mai, Philipp?
Also die Eishockey-WM lobt mich persönlich noch sehr viel kälter als Corona-Massnahmen. Aber es ist nicht, das ist nicht der Patrick Fischer der Grund.
Trotzdem, allen viel Vergnügen, die das dann schauen. Der Schweizer Nazi viel Erfolg. Das war es, unsere Folge zum Nachhall der Corona-Pandemie, die man bis heute spürt. Heute dabei waren Jacqueline Büchi, Raffaella Bierer und Fabian Renz. Alle total politisch versiert. Mit uns okay, können Sie nicht zu viel anfangen. Diese Folge vom Politbüro hat Jackie Wechsel und Sarah Spreit produziert. Ich heiße Philipp Losen, wir hören Sie in einer Woche wieder. Bis dann, ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.